Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Es war ein Tag, an dem mit Spannung nach Washington geschaut wurde, auf das, was der US-Botschafter in der EU zu den Vorwürfen gegen Donald Trump sagen würde. Und er sagte Folgendes.
I know that members of this committee frequently frame these complicated issues in the form of a simple question. Was there a quid pro quo? As I testified previously, with regard to the requested White House call, the answer is yes.
Gordon Sondland sagte da sinngemäß, ja, der US-Präsident habe bei seinem Telefonat mit dem ukrainischen Kollegen die Auszahlung von Militärhilfen von einer Gegenleistung abhängig gemacht, womit der Druck auf Trump weiter steigen könnte. Wir berichten gleich. Jener Donald Trump steht bekanntlich auch der NATO oft kritisch gegenüber. Das tut neuerdings auch der französische Präsident. Der deutsche Außenminister schlägt jetzt Reformen vor. Auch darüber berichten wir und vertiefen das Thema im Interview mit Alexander Neu von der Linken. Wir schauen außerdem auf die weiteren internen Querelen bei der CDU vor Beginn des Parteitages dort. Und in Berlin wurde heute an die UNO-Kinderrechtskonvention erinnert. Dazu später mehr in dieser Sendung. Noch ist ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump formal nicht auf den Weg gebracht. Doch dass das bald passieren wird, daran zweifelt in Washington kaum noch jemand. Dort können seit einigen Tagen Millionen Fernsehzuschauer live verfolgen, wie Zeugen im US-Kongress gegen den Präsidenten aussagen. Trump wird Amtsmissbrauch vorgeworfen im Hinblick auf die Ukraine-Affäre. Und eine Schlüsselperson, der US-Botschafter in der EU, Gordon Sondland, er hat Trump heute weiter belastet. Aus Washington berichtet Arthur Landwehr.
Gordon Sondland könnte der entscheidende Zeuge werden. Bei den Ermittlungen für ein Amtsenthebungsverfahren bestätigte der amerikanische Botschafter bei der EU die zentralen Vorwürfe der Demokraten gegen Donald Trump. Der Präsident habe persönliche politische Interessen mit staatlichen Aufgaben vermischt, organisiert von Trumps persönlichem Anwalt Rudy Giuliani. Konkret standen auf der einen Seite 400 Millionen Dollar Militärhilfe für die Ukraine und ein Besuch von Staatschef Volodymyr Zelensky im Weißen Haus.
Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo.
Und das die Gegenleistung, die Giuliani präsentierte. Untersuchungen wegen möglicher Korruption gegen das Ölunternehmen Burisma, zu dem Hunter Biden gehörte. Dies mit dem ausdrücklichen Ziel, dessen Vater und Trumps Rivalen Joe Biden zu schaden. Und eine öffentliche Untersuchung, ob 2016 von der Ukraine aus Computer der Demokratischen Partei gehackt wurden. Dies, um diesen Vorwurf von Russland abzulenken und damit Trump in der Russland-Affäre zu entlasten.
Mr. Giuliani demanded that Ukraine make a public statement announcing the investigations of the 2016 election DNC server and Burisma.
Und Zelensky müsste das öffentlich tun, damit es Biden im Wahlkampf schaden könnte. Rudy Giuliani habe eine besondere Rolle gespielt, so Sondland. Er, ebenso wie Energieminister Rick Perry und der Sonderbeauftragte Volker, hätten nicht mit Giuliani zusammenarbeiten wollen. Sie seien aber von Trump direkt angewiesen worden.
We did not want to work with Mr. Giuliani. Simply put, we were playing the hand we were dealt.
Und so hätten sie halt das Blatt gespielt, das sie bekommen hätten. Sondland unterstrich, dass es sich nicht um eine geheime, im engen Kreis getroffene Abmachung gehandelt habe. Es habe kurz vor dem Telefonat von Donald Trump mit Präsident Zelensky eine E-Mail gegeben, um alle Beteiligten auf Linie zu bringen. Die Führung des Weißen Hauses, Außenminister, Sicherheitsberater.
These emails show that the leadership of the State Department, the National Security Council and the White House were all informed about the Ukraine efforts.
Und auch der Vizepräsident sei involviert worden. Er, Sondland, habe immer auf die Unterstützung der Ukraine gedrängt, alles dafür getan, dass die Hilfen freigegeben würden. Das Land sei dringend darauf angewiesen gewesen, auch im Sicherheitsinteresse der USA und Europas. Aber der Präsident reagierte nicht.
He made that clear in the May 23rd meeting that he was not particularly fond of Ukraine and we had a lot of heavy lifting to do to get him to engage.
Trump machte bei einem Treffen am 23. Mai klar, dass er sich nicht besonders für die Ukraine interessierte. Wir mussten kräftig arbeiten, damit er sich überhaupt engagierte. Sondland hatte nach einer ersten Anhörung seine Aussage später revidiert, in der er seine Rolle und die des Präsidenten heruntergespielt hatte. Er unterstrich, dass ihm das Außenministerium keine Unterlagen zur Vorbereitung gegeben habe. Ursprünglich hatten Weißes Haus und Außenministerium ihm ganz verboten, vor dem Kongressausschuss auszusagen.
Arthur Landwehr berichtete. Der Wirbel um die Diagnose von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, wonach die NATO hirntot sei, der ist noch lange nicht verflogen. Die Aussage hat aber einen neuen Prozess in Gang gesetzt. Dass das Militärbündnis Reformen benötigt, darin sind sich viele Mitglieder der NATO einig. Dazu gehört auch Deutschland und von dort kommen jetzt dahingehend Vorschläge, wenn auch nicht allzu konkrete. Bettina Klein fasst das Treffen der NATO-Außenminister zusammen.
Deutschland zeigt sich nach den Beratungen über den Vorschlag von Heiko Maas zufrieden. Eine breite Unterstützung für die Idee eines Expertengremiums habe es gegeben, das die Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen bei der NATO überprüfen soll. Der deutsche Außenminister beschrieb es am Abend so.
Diese Diskussion hat mich sehr ermutigt, dass wir mit unserem Vorschlag den richtigen Ton getroffen haben und das aufgenommen haben, was innerhalb der NATO diskutiert werden muss.
Diese Initiative war gedacht als indirekte Antwort auf Emmanuel Macron und dessen scharfe Kritik am Bündnis in einem Interview. Dies sei ein möglicher Weg, die unterschiedlichen Auffassungen über den weiteren Weg der NATO konstruktiv zu diskutieren, sodass sich alle mitgenommen fühlen.
Denn das stand ja in den letzten Tagen etwas auf der Kippe und ich finde, mit dem Vorschlag und mit dem Weg kann man das ausschließen, dass auf die Art und Weise der Spaltpilz in die NATO getrieben wird.
Inzwischen hat Frankreich selbst einen ähnlichen Vorschlag unterbreitet, wünscht darin allerdings eher unabhängige Experten anstatt Regierungsbeamte, während es Deutschland vor allem darauf ankam, dem NATO-Generalsekretär eine leitende Rolle zu geben. Dem Vernehmen nach hat Jens Stoltenberg sich dazu bereit erklärt, wenn ihm denn die Staats- und Regierungschefs den Auftrag dafür erteilen. Es gab Unterstützung für den Vorschlag von Heiko Maas, bestätigte auch Stoltenberg. Er sei von Wert, man werde sich das beim Treffen in London Anfang Dezember genauer anschauen und entscheiden.
The proposal from Minister Heiko Maas received support from many allies and I think it has value and we will now look into it as we prepare for the upcoming leaders meeting. And then we will decide what to do.
Auch US-Außenminister Pompeo zeigte sich grundsätzlich offen. Jede Institution, jede Struktur sollte ständig überprüft werden, ob sie ihrem Zweck dient und die Ziele erreicht, für die sie geschaffen wurde. Das gelte auch für die NATO.
It is always the case that every institution, every structure that's been created should constantly be evaluated against whether it's fit for purpose, is it achieving its ends.
So hatte man vor 70 Jahren etwa bei Gründung auch China noch nicht auf dem Schirm, meinte Pompeo. Ein Land, zu dem die NATO genau genommen erst seit kurzem ihre Beziehungen überdenkt. Angesichts wachsender Stärke, auch im militärischen Bereich, muss sich das Bündnis dazu verhalten. Geeinigt haben sich die Minister wie erwartet darauf, dem Weltraum größere Bedeutung einzuräumen und zur fünften Domäne der Verteidigung zu erklären, neben der zu Wasser, zu Lande, in der Luft und im Cyberraum.
Space is part of our daily life here on Earth. It can be used for peaceful purposes, but it can also be used aggressively.
Der Weltraum ist Teil unseres Lebens hier auf der Erde. Er kann zu friedlichen, aber auch zu aggressiven Zwecken genutzt werden, so Jens Stoltenberg. Die NATO ist insbesondere in Sorge um Satelliten, die das heutige Leben auf der Erde maßgeblich mitbestimmen, aber auch für die Verteidigung notwendig sind. In Zukunft könnte ein Angriff auf Satelliten im All sogar Artikel 5 auslösen, die Beistandserklärung der NATO, zu deren Bedeutung die Partner sich heute insgesamt noch einmal bekannt haben.
Aus Brüssel für uns Bettina Klein. Die vermeintlich hirntote NATO diskutiert über ihre Zukunft. In welche Richtung soll sich aber das Bündnis bewegen? In Deutschland steht die Linkspartei der NATO traditionell kritisch gegenüber. Mit deren Obmann im Verteidigungsausschuss Alexander Neu haben wir vor der Sendung gesprochen. Und die erste Frage an ihn lautete, ob er Heiko Maas für dessen Initiative dankbar ist.
Nein, natürlich nicht. Wir sind ja nicht nur kritisch gegenüber der NATO, sondern wir lehnen die NATO ab. Definitiv ab. Und insofern haben wir ein ganz anderes Bild über die NATO. Ein Bild, was die NATO gewissermaßen in den letzten 30 Jahren von sich selbst auch aufgebaut hat, in Form von weg von einem Verteidigungsbündnis hin zu einem weltweit agierenden Interventionsbündnis und jetzt wieder seit einiger Zeit in einer Zwittersituation, sprich auch teilweise Rückkehr zu einem Verteidigungsbündnis. Also wir haben ein erhebliches Problem mit diesem Militärbündnis und würden es gerne durch ein anderes System der Sicherheit ersetzt haben.
Gut, schauen wir erstmal auf das Hier und Jetzt, nicht unbedingt vielleicht auf die ganzen letzten 30 Jahre. Aber was ist falsch daran, wenn Heiko Maas dann zum Beispiel sagt, es müsse eine stärkere Koordination auf politischer Ebene in der NATO geben?
Ich sage nicht, dass daran was falsch ist. Die Frage ist, warum hat es diese stärkere politische Koordination der NATO in letzter Zeit nicht gegeben? Die NATO ist letztendlich US-dominiert. Das heißt, was die USA sagen, wurde gemacht. Wenn man nach Brüssel fährt, in die NATO hinein, muss man feststellen, dass die NATO nahezu vollständig US-amerikanisch durchsetzt ist. So, das heißt, die US-Amerikaner hatten nie besondere Ambitionen, auch die Notwendigkeit nicht gesehen, sich mit ihren Alliierten wirklich auch zu konsultieren. Und das ist unter Trump nicht besser geworden. Und vor diesem Hintergrund ist der Vorschlag von Außenminister Maas, verstärkt miteinander politisch zu debattieren, natürlich nicht verkehrt, um die NATO wieder zu beleben. Natürlich haben wir als Linke eine etwas andere Position, aber das ist gerade nicht das Thema. Nein, aber ich denke nicht, dass das erfolgreich sein wird. Ich glaube, das eigentliche Problem der NATO liegt neben dem, was ich gerade gesagt habe, auch darin, dass die NATO auch von der Menge der Mitgliedstaaten überdimensioniert ist und somit sehr, sehr viele heterogene Interessenlagen entstehen, die die NATO nicht mehr zu einem einheitlichen Bündnis erscheinen lassen.
Wer gehört nicht in die NATO aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, die osteuropäischen Staaten sollten eben nicht in die NATO einbezogen werden. Das war ein großer, großer historischer Fehler. Ich möchte an das Versprechen 1990 erinnern. Es ist ein Fehler gewesen, die NATO zu erweitern, der NATO wegen und auch gegenüber in Fragen der Vertrauensbildung mit Russland. Also mit anderen Worten, man hat also einen doppelten Fehler gemacht. Letztendlich hat sich die NATO damit keinen Gefallen getan. Und wenn man drauf drückt, dass weitere Staaten des ehemaligen Ostblocks oder des ehemaligen Jugoslawiens in die NATO hinein sollen, glaube ich, wird das die NATO weiterhin schwächen.
Das war aber der ausdrückliche Wunsch zum Beispiel von den baltischen Staaten und von Polen dazu zu gehören. Soll man das einfach ignorieren?
Ach, wissen Sie, wenn bei mir zu Hause einer an der Tür klopft und sagt, ich möchte rein, ist es mir doch selber vorbehalten zu sagen nein oder ja. Die NATO hätte auch genauso sagen können, nein, wir wollen uns nicht erweitern. Wir sehen natürlich das Sicherheitsinteresse, aber das Sicherheitsinteresse muss das Baltikum, muss Polen gemeinsam mit der NATO und mit Russland formulieren. Also man kann auch durchaus nein sagen.
Jetzt sind die Staaten aber drin, also rausschmeißen kann man sie auch rein rechtlich nicht. Also wie soll man damit jetzt weiter fortfahren?
Ja, die Frage ist, was man mit der NATO machen möchte. Ich sehe momentan, vielleicht liegt es auch in mangelnder Kreativität meinerseits, ich sehe momentan kein Szenario, was der NATO in irgendeiner Weise ein neues Leben einhauchen könnte. Man versucht es ja immer wieder durch neue Maßnahmen. Jetzt hat man entdeckt, dass der Weltraum ja von Interesse sein könnte, also die Militarisierung des Weltraums der fünften Dimension, neben Cyber, Heer, Luftwaffe und Marine. Das ist natürlich ein weiterer Versuch, irgendwie die Homogenität der NATO aufrechtzuerhalten, als sozusagen als Kit. Aber ich glaube, dass das Zenit der NATO, seit der in den 90er Jahren ja existierte, dass der bei weitem überwunden ist. Ich sehe auch bei den US-Amerikanern keinen großen Willen an der NATO. Frankreich hat ja gewissermaßen, also Macron hat ja gewissermaßen eine Diagnose artikuliert, der ich auch zustimmen würde. Ich glaube nicht, dass wirklich die NATO gerettet werden kann. Was stattfindet, ist gewissermaßen Pflaster verteilen und sich selbst vergewissern, dass doch alles gut ist. Aber die Heterogenität der Interessen ist einfach dominant.
Ja, aber bleiben wir mal kurz bei dem Stichwort von Macron. Der hat das ja sicherlich nicht so gemeint, dass man sozusagen die NATO jetzt auflösen sollte, sondern dass man sie wiederbeleben müsste. Und beim Beispiel Weltraum, da wurde ja darauf hingewiesen, dass es ja Kommunikationswege gibt, die dann über Satelliten, die im Weltraum ja sind, gemeinsame Kommunikationswege, dass die ja in Gefahr geraten könnten und dass es da im eigenen Interesse der NATO ist, sich da zu koordinieren. Sehen Sie diesen Ansatz nicht?
Naja, also man spricht immer gerne von abstrakter Gefahr. Das Problem der abstrakten Gefahr ist eben, dass sie abstrakt ist. Man kann immer irgendeine Gefahr herbeifabulieren und sagen, dafür müssen wir uns widmen. Also es geht hier darum, eine neue Dimension aufzumachen, das Weltall, das weiter zu militarisieren, mit dem Argument, wir müssten ja irgendwie resilient sein. Und da habe ich meine Zweifel, dass das wirklich überzeugend wirkt, auch nicht mal für die Mitgliedstaaten selbst.
Warum soll Russland aus Ihrer Sicht keine Gefahr darstellen?
Also ich habe keinen Anhaltspunkt dafür, dass Russland mit konventionellen Mitteln die NATO überfallen wird. Übrigens die Bundesregierung auch nicht. Wir haben ja eine kleine Anfrage gestellt vor einem Jahr, genau mit dieser Fragestellung, ob es Erkenntnisse gibt, dass Russland Absicht oder Pläne hätte, die NATO-Staaten, jetzt Baltikum, Polen oder andere Staaten zu überfallen. Das wurde eindeutig damit beantwortet, dass die Bundesregierung sagt, sie habe keine Kenntnisse darüber. Und Fakt ist, Russland wäre militärisch weit der NATO unterlegen, ist militärisch weit der NATO unterlegen, was konventionelle Waffensysteme anbetrifft, ist wirtschaftlich weit unterlegen und ich sehe auch keine strategischen Interessen, warum Russland das tun sollte.
Wenn sich die USA möglicherweise noch weiter zurückziehen würden.
Nein.
Das ist ja das Argument, das hervorgebracht wird.
Russland hat das Potenzial einfach nicht. Wenn man ein Gebiet besetzt, muss man das Gebiet auch unterhalten. Dafür hat Russland überhaupt nicht die ökonomischen Potenzen.
Das heißt, welchen Ausweg soll es daraus geben?
Die Option, die wir als Linke vorschlagen, ist, dass wir Sicherheit gemeinsam formulieren müssen, in Europa mit Russland. Das wird zwar auch von anderen Parteien gerne so gesagt, aber wir meinen es ganz ernst, dass wir sagen, ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit, von Lissabon bis Vladivostok. Nicht mehr NATO, sondern gemeinsame Sicherheit und nicht Sicherheit auf Kosten anderer. Das ist eine Lösung, Dafür muss es einen politischen Willen geben, den haben viele Parteien nicht und viele Politiker im Westen. Aber ich glaube, die zunehmende Entwicklung hin zur multipolaren Weltordnung erschüttert derzeit auch die Welt. Der Spruch, die Welt ist aus den Fugen, zeigt das ja auch, dass Karten ganz neu gemischt werden.
Gut, aber was heißt das dann konkret und wie sollte so etwas militärisch überhaupt aussehen?
Militärisch sieht es so aus, die Definition eines Systems gegenseitiger kollektiver Sicherheit ist, dass in diesem System man sich gegenseitig versichert, dass wenn ein Mitglied in diesem System gewissermaßen sich aggressiv gegen andere Mitglieder eines solchen Systems verhält, dass die übrigen Mitglieder dieses eine aggressive Mitglied dann entsprechend disziplinieren, notwendigerweise auch mit militärischen Mitteln.
Das heißt, in diesem Bündnis würde man mit Russland zusammen gegen andere auswärtige Kräfte militärisch vorgehen möglicherweise?
Nein, eben nicht gegen auswärtige Kräfte, sondern dass ein Sicherheitssystem ist nach innen gewendet. Die UNO ist gewissermaßen ein solches System, wenn es auch nur suboptimal funktioniert. Es würde also bedeuten, dass wenn in diesem System irgendein Mitgliedstaat aggressiv gegen ein anderes Mitgliedstaat vorgehen würde, der Rest, der übrige Teil der Mitglieder sich gemeinsam zur Abwehr dieses Aggressors innerhalb dieses Bündnisses zusammentun würden.
Ja, aber da müsste man ja noch mehr Länder hinzufügen, quasi alle, um eine kollektive Sicherheit daraus zu machen.
Im eurasischen Raum, ja. Möglichst viele Länder, natürlich.
Und warum sollte man aber mit Russland so eine Partnerschaft eingehen, mit Blick zum Beispiel auch auf deren Politik in der Ostukraine?
Die Frage ist, warum sollte man es nicht? Hätte man genau dieses Konzept Anfang der 90er Jahre umgesetzt, das war übrigens auch ein Gedankengang, den Gorbatschow eingebracht hat, das gemeinsame europäische Haus. Das gemeinsame europäische Haus umfasst genau diesen Gedankengang und dieses Konzept, was übrigens auch von Egon Barschimer formuliert wurde, von der SPD in den 70er Jahren, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zum Schutz aller, die Mitglieder sind. Und dann wäre übrigens der Ukraine-Konflikt nicht entstanden und auch der Konflikt in Jugoslawien wäre nicht entstanden. Hätte man Anfang der 90er Jahre nicht nur den Warschauer Pakt abgeschafft, sondern hätte man auch die NATO abgeschafft und einen gemeinsamen Sicherheitsraum geschaffen.
Bei uns heute Abend im Deutschlandfunk der Verteidigungspolitiker der Linkspartei Alexander Neu. Danke für Ihre Zeit.
Ja, bitte. Wiederhören.
Und um 23.27 Uhr machen wir weiter mit unseren Kurzberichten und beginnen mit einem Blick nach Israel. Dort ist eine erneute Parlamentswahl noch einmal wahrscheinlicher geworden. Sophie von der Tann.
Wenige Stunden vor dem Ende der Frist gibt der israelische Oppositionsführer Benny Gantz bekannt, er hat es nicht geschafft, eine Regierungskoalition zu bilden. Am Nachmittag hatte der Rechtspopulist Avigdor Lieberman bereits gesagt, dass er eine Minderheitsregierung unter Gantz nicht unterstützen werde. Nun sind auch die Bemühungen um eine große Koalition zwischen dem Mitte-Links-Bündnis Blau-Weiß von Benny Gantz und der rechtskonservativen Likud-Partei von noch Regierungschef Benjamin Netanyahu und seinen religiösen und nationalistischen Partnern gescheitert. Netanyahu droht ein Verfahren wegen Korruption. Der israelische Generalstaatsanwalt wird vermutlich kommende Woche darüber entscheiden, ob der Regierungschef angeklagt wird. Vor Gantz war Netanyahu bereits daran gescheitert, eine Regierungskoalition zu schmieden. Nachdem dies nun auch ganz nicht geglückt ist, kann jeder Abgeordnete innerhalb von 21 Tagen versuchen, eine Mehrheit für eine Regierungskoalition zu finden. Scheitert auch das, droht Israel eine dritte Parlamentswahl innerhalb von 12 Monaten.
Die Finanzlage innerhalb der EU hat sich aus Sicht der Kommission deutlich verbessert. Stefan Überbach.
Für die Euro-Länder gibt es gute Nachrichten, sagt der Vizepräsident der EU-Kommission Valdis Dombrovskis. Erstens, trotz der eher trüben Wirtschaftsaussichten laufen keine offiziellen Strafverfahren wegen überhöhter Schulden. Das gab es seit 2002 nicht mehr. Zweitens, die Verschuldung der Eurozone insgesamt geht weiter zurück. Und drittens, insgesamt 9 Länder halten sich mit ihren Haushaltsplänen an die Stabilitätsregeln für die Gemeinschaftswährung, darunter Deutschland, Österreich, Irland, Litauen und Malta. Zu den europäischen Musterschülern zählt die EU-Kommission ausdrücklich auch Griechenland. Die neue Regierung in Athen habe die nötigen Reformschritte für mehr Wachstum und weniger Schulden eingeleitet. Ein Sonderlob gibt es für Deutschland und die Niederlande. Beide Länder hätten ihre Ausgaben für Investitionen aufgestockt. Angesichts der guten Haushaltslage gibt es allerdings nach Ansicht der Brüsseler Behörde sowohl in Berlin als auch in Den Haag noch Luft nach oben. Europas Sorgenkinder sind vor allem Belgien, Spanien, Frankreich und Italien. Die jeweiligen Regierungen sollten nach Ansicht der EU-Kommission die niedrigen Zinsen zum Abbau ihrer gewaltigen Schuldenberge nutzen und mehr dafür tun, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Die gelbe Karte gibt es außerdem für Portugal, Slowenien, Finnland und die Slowakei.
Im Mordfall der maltesischen Journalistin Galizia verfolgen die Behörden weiter neue Spuren. Heute gab es eine weitere Festnahme. Dazu Lisa Weiß.
Ein prominenter Geschäftsmann aus Malta versucht, mit einem Boot von der Insel zu fliehen. Die Polizei fängt ihn auf dem Meer ab, bringt das Schiff zurück in den Hafen und nimmt den Mann fest. Und diese Festnahme hänge mit dem Mord an der investigativen Journalistin Daphne Caruana Galizia zusammen. Der Mann habe auch enge Verbindungen zum aktuellen Tourismusminister Maltas und zum Stabschef des Premierministers gehabt. Das alles berichten jedenfalls maltesische Medien. Premierminister Joseph Muscat bestätigt, dass eine Person von Interesse festgenommen worden sei. Den Grund der Festnahme könne er aber nicht offiziell bestätigen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Politiker in die Ermordung von Caruana Galizia verwickelt seien, so Muscat. Bereits gestern war bekannt geworden, dass die Ermittler im Mordfall Caruana Galizia offenbar eine Neuspur haben. Ein Mann, der während einer Geldwäscherazzia festgenommen worden ist, hat ausgesagt, er habe Informationen über die Hintermänner der Tat. Premierminister Muscat hat dem Mann Straffreiheit in Aussicht gestellt, wenn er mit der Justiz zusammenarbeitet und sie zu den Auftraggebern des Mordes führt. Daphne Caruana Galizia hatte zu Korruption und Vetternwirtschaft recherchiert und sich dabei mit Maltas politischer und wirtschaftlicher Elite angelegt.
Seit Tagen gibt es Berichte über zahlreiche Tote in Iran. Präsident Rouhani hat das jetzt relativiert. Christian Buttgereit.
Rouhani sagt in einer Kabinettssitzung in Teheran, die genannten Zahlen seien nicht verlässlich, solange sie nicht offiziell bestätigt seien. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte gestern bekannt gegeben, dass nach ihr vorliegenden zuverlässigen Informationen in 21 Städten mehr als 100 Demonstranten durch Sicherheitskräfte getötet wurden. Mehr als 1000 seien verhaftet worden. Inwieweit die Proteste noch andauern, lässt sich nur bedingt sagen. Das Internet ist immer noch so gut wie abgeschaltet. Augenzeugen berichteten zuletzt von Protesten unter anderem im Osten und Westen der Hauptstadt Teheran. Präsident Rouhani sagt hingegen, die Proteste seien erfolgreich niedergeschlagen worden. Außerdem seien sie vom Ausland provoziert worden. Gleichzeitig dankte Rouhani allen Bürgern, die sich nicht an den Krawallen beteiligt hätten. Wie die halbstaatliche Nachrichtenagentur Fars berichtet, wurden in der Provinz Al-Bors im Norden Irans mehrere Doppelstaatler im Zusammenhang mit den Protesten festgenommen, darunter auch Deutsch-Iraner. Sie hätten Sabotageausrüstung dabei gehabt, heißt es. Nähere Informationen liegen dazu noch nicht vor.
Beim Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft UFO gibt es weiter keine Lösung. Es drohen Streiks in der Adventszeit. Roman Warschauer.
Nachdem die Lufthansa die ursprünglich vereinbarte Schlichtung mit der Gewerkschaft UFO abgesagt hatte, setzt die Gewerkschaft der Fluggesellschaft nun eine Frist bis kommende Woche. Wie Vertreter der Flugbegleitergewerkschaft am Mittag mitteilten, wolle man in den kommenden 7 Tagen den Konflikt nicht weiter eskalieren und damit der Lufthansa-Führung die Möglichkeit zu Gesprächen bieten. Sollte es allerdings keine Fortschritte geben, will UFO am nächsten Donnerstag zu weiteren Streiks aufrufen. Gleichzeitig appelliert die Gewerkschaft an die Politik, in dem festgefahrenen Konflikt zu vermitteln. Die Lufthansa hatte die eigentlich schon vereinbarte Schlichtung gestern aufgekündigt, weil die UFO nicht bereit war, auch bei den Tochterfluggesellschaften grundsätzlich auf Streiks zu verzichten. Laut der Gewerkschaft habe man dieser Forderung so nicht zustimmen können. UFO sieht in dem Vorgehen der Lufthansa weiterhin den Versuch, die Gewerkschaft aus dem Konzern zu drängen.
Im Zuge der Ermittlungen um massenhaften Missbrauch von Kindern in Bergisch Gladbach bei Köln gibt es eine weitere Festnahme. Jochen Hilkers.
Bei dem Festgenommenen handelt es sich nach Behördenangaben ebenfalls um einen Mann aus Bergisch Gladbach. Der 32-Jährige wird des sexuellen Missbrauchs zweier Kinder im Alter von 2 und 6 Jahren beschuldigt. Er schweigt zu den Vorwürfen. Nicht bekannt ist, ob es sich bei den Opfern um seine eigenen Kinder handelt. Dies war so in vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit. Die jüngste Festnahme ist Resultat der Arbeit einer mehr als 200-köpfigen Ermittlungsgruppe von Polizei und Staatsanwaltschaft Köln. Die war gegründet worden, nachdem ein 42-jähriger Bergisch-Gladbacher wegen sexuellen Missbrauchs verhaftet worden war. Er soll selbst gedrehte Videos vom Missbrauch seiner eigenen Kinder gefertigt haben. In einer Chatgruppe mit 1800 Teilnehmern sollen unter anderem Opfer und auch Videos getauscht worden sein. Der jetzt Festgenommene wurde in aufwendigen Ermittlungen identifiziert. Im Netz war er nur unter einem falschen Namen registriert. Derzeit werden seine Wohnung, sein Computer und sein Handy durchsucht.
Jochen Hilkers berichtete und Sebastian Schreiber fasst für uns den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
Jahrelang galt Vapiano als aufstrebende Restaurantkette. Doch das Unternehmen steckt tief in der Krise. Das zeigen auch die neuesten Quartalszahlen. In den ersten 9 Monaten des Jahres machte Vapiano einen Verlust von 46 Millionen Euro. Der Konzern ist dennoch positiv gestimmt. 5% mehr gaben die Kunden in den ersten 3 Quartalen pro Restaurantbesuch aus. Doch die Anleger ließen sich davon nicht animieren. Vapiano-Aktien verloren heute 2% an Wert. Abschläge kassierte auch die Lufthansa. Der Fluggesellschaft drohen neue Streiks, nachdem die umfassende Schlichtung mit der Kabinengewerkschaft UFO erstmal geplatzt ist. Lufthansa-Papiere verlieren 2,5%. Tagesschlusslicht im DAX war der Zahlungsdienstleister Wirecard. Der Grund: Wirtschaftsprüfer haben die Jahresbilanz einer Tochterfirma von Wirecard in Singapur bemängelt. Es sind nicht die ersten Berichte über solche Unregelmäßigkeiten bei Wirecard. Die Anteilsscheine verlieren mehr als 3% an Wert. Die Gesamtstimmung an der Börse ist getrübt. US-Präsident Trump hat Signale der Entspannung im Handelsstreit mit China weggewischt. Er sagte, wenn es keinen Deal gäbe, werde er die Strafzölle eben noch höher ansetzen. Nachdem der DAX gestern noch ein Jahreshoch erreicht hatte, ging es heute nun bergab. Der deutsche Aktienindex schloss bei einem Stand von 13.158 Punkten, ein Minus von knapp 0,5%.
Der Börsenbericht von Sebastian Schreiber. Dass es in Deutschland künftig schwierig sein dürfte, Koalitionen zu bilden, darauf haben Landtagswahlen in diesem Jahr schon einen Vorgeschmack geliefert. In Thüringen ist die Lage besonders kompliziert. In Brandenburg haben sich SPD, CDU und Grüne relativ schnell auf eine sogenannte Kenia-Koalition geeinigt. Doch die Wiederwahl von Dietmar Woidke als Regierungschef heute verlief holprig. Vanja Budde.
Für den Wahlvorschlag haben 47 Abgeordnete gestimmt. Gegen den Wahlvorschlag haben 37 Abgeordnete gestimmt und 3 Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten. Damit ist der Abgeordnete Herr Dr. Dietmar Woidke mit den Stimmen der Mehrheit des Landtages Brandenburg als Ministerpräsident des Landes Brandenburg gewählt worden.
3 Enthaltungen, 3 Stimmen weniger als das neue Bündnis aus SPD, CDU und Grünen zusammen hat, nämlich 50. Es war ein ordentlicher Start in die neue Legislaturperiode, aber kein ungetrübter. Das gab auch der alte und neue Ministerpräsident offen zu.
Was das Wahlergebnis heute gezeigt hat, ist vor allen Dingen das Vertrauen, was schon gewachsen ist zwischen den Parteien, die ja miteinander einen guten Koalitionsvertrag für das Land ausgehandelt haben. Auch die Parteien selber davon überzeugen konnten, dass dieses Vertrauen hier im Landtag auch noch weiter wachsen muss. Ich hätte mir da mehr vorstellen können, deswegen bin ich da ein klein bisschen enttäuscht.
Enttäuscht, aber nicht überrascht. In der CDU war nach den bitteren Verlusten der Landtagswahl am 1. September eine offene Rebellion des rechtskonservativen Flügels gegen den liberalen Parteichef Ingo Senftleben ausgebrochen. Michael Stübgen trat an seine Stelle, um die Regierungsbeteiligung für die CDU zu retten. Der ehemalige Staatssekretär des Bundeslandwirtschaftsministeriums wurde heute zum stellvertretenden Regierungschef und Innenminister in Brandenburg ernannt.
Es ist ja auch deutlich, Enthaltung ist keine Nein-Stimme. Und das ist für mich eigentlich das Erfreuliche an dieser Abstimmung.
Dass die 3 Enthaltungen aus den Reihen der CDU-Fraktion kamen, ist sehr wahrscheinlich. Die Kenia-Koalition ist nicht bei allen wohl gelitten. Nach einer RBB-Umfrage beäugen 52% der Brandenburger das neue Bündnis kritisch. Vor allem, weil die 3 Parteien in ihren politischen Grundüberzeugungen teils weit auseinanderliegen. So sieht es auch Sebastian Walter, Fraktionsvorsitzender der Linken.
Ich glaube, dass wir sehr, sehr schnell sehen werden. Wir haben es ja auch heute schon gesehen, dass sich diese Koalition an vielen Stellen streiten wird, weil auch in diesem Koalitionsvertrag sind ja viele Dinge als Prüfaufträge formuliert, gar nicht als wirkliche Verabredung. Und wir werden sehr schnell sehen, ja, da wird viel politisch abgedeckt. Aber ich sehe nicht, dass es tatsächlich eine politische Koalition ist, sondern wirklich eher eine Zielgemeinschaft ist.
Die Linke hatte bislang als Juniorpartner der SPD mitregiert. Nun muss sie gemeinsam mit der AfD und den Freien Wählern auf den harten Oppositionsbänken Platz nehmen. Ein rot-rot-grünes Bündnis hätte nur eine Stimme Mehrheit gehabt. Das war Dietmar Woidke zu dünn. Gemeinsam mit CDU und Grünen soll Brandenburg nun fit für die Zukunft gemacht werden. Schnelleres Internet, bessere Schulen, weniger Funklöcher, mehr ÖPNV. Um das alles bezahlen zu können, will die neue Regierung neue Schulden aufnehmen. 1 Milliarde Euro für die kommenden 10 Jahre. Das Gesetz für diesen sogenannten Zukunftsinvestitionsfonds wurde bereits heute in den Landtag eingebracht.
CDU-Parteichefin Karamp-Karrenbauer steht seit Wochen massiv unter Druck. Es gibt nicht wenige bei den Christdemokraten, die ihr die Kanzlerkandidatur nicht zutrauen. Demgegenüber gibt es aber immer mehr Stimmen, die vor dem Parteitag, der morgen beginnt, ein Ende von Personaldebatten und mehr Disziplin einfordern. Katharina Hamberger berichtet.
Als Paul Ziemiak heute in der Bundespressekonferenz auftrat, wirkte er verhältnismäßig entspannt. Und das, obwohl am Freitag und Samstag der erste CDU-Parteitag in seiner Mitverantwortung stattfinden wird und die Stimmung in der Partei eher wenig entspannt ist. Er freue sich auf den Parteitag, meint Ziemiak dennoch.
Es wird entgegen mancher Äußerung von manchem außerhalb und innerhalb unserer Partei wird ein intensiver Arbeitsparteitag.
Und damit schickt der Generalsekretär auch gleich mal Grüße an diejenigen, die gerne auch über Personalfragen sprechen wollen. An der Parteispitze hofft man, dass sich diese auf dem Parteitag in Grenzen halten. Denn es ist zwar die Frage des Parteivorsitzes, nachdem Merkel im vergangenen Jahr nicht mehr angetreten ist, geklärt worden, die K-Frage, also wer wird Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat, noch nicht. Dass dies nur die aktuelle Parteivorsitzende werden kann, stellt so mancher in Frage. Noch hat es Kramp-Karrenbauer nicht geschafft, die Partei geschlossen hinter sich zu versammeln. Und entsprechend ist das erste Jahr ihrer Amtszeit von Gegrummel begleitet worden. Manche artikulieren ihren Unmut auch ganz offen. So sagte der Fraktionsvorsitzende der CDU in Baden-Württemberg, Wolfgang Reinhardt, im Deutschlandfunk.
Es wird wichtig und es ist in der höchsten Zeit, dass wir gegen Beliebigkeit wieder Profil gewinnen, dass wir ein klares Bild haben, dass wir unterscheidbar sind, dass wir wieder auf den Erfolgsweg kommen, dass wir sozusagen vom Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang kommen.
Zuvor hatte er in einem Papier geschrieben, die CDU wirke erschöpft vom radikalen Pragmatismus der letzten Jahre. Sie habe keine Entwürfe, weder für die Gesellschaft noch für sich selbst. Die Partei sei inhaltlich insolvent, meint der Baden-Württemberger Reinhardt. Als Kritik an der Vorsitzenden will er das aber nicht verstanden wissen. Dennoch dürfte ihm klar sein, dass auch das mitschwingt. Die Parteivorsitzende selbst geht nun schon vor dem Parteitag in die Offensive. In einer ARD-Dokumentation, die erst im Dezember ausgestrahlt wird, soll sie, so die vorab veröffentlichten Zitate, durchaus selbstkritisch auf die vergangenen Monate zurückblicken. Besonders die CDU wolle natürlich immer eine Vorsitzende, von der sie wisse, die stehe da vorne, auf die könne man sich verlassen, die mache keine Fehler und die Partei habe ihre Fehler wahrgenommen, wird Kramp-Karrenbauer zitiert. Es dürfte deshalb ganz genau hingeschaut und hingehört werden, wenn sie ihre Rede am Freitagmittag beim Parteitag hält. An ihre Gegner hat sie aber schon vor Wochen deutliche Signale geschickt. Sie sollen mit offenem Visier kämpfen.
Wer immer meint, die Frage müsse jetzt in diesem Herbst entschieden werden, der hat auf dem Bundesparteitag dazu die Gelegenheit.
Das dürfte so auch eintreten. So gibt es mehrere Anträge, dass die Mitglieder über die Kanzlerkandidatur abstimmen sollen. Unter anderem von der Jungen Union. Andere kritisieren diese Debatte. Der parteiinterne Krach sei töricht und unverantwortlich, sagt der NRW-Innenminister Herbert Reul. Dies deutet auch auf eine muntere Aussprache nach Kramp-Karrenbauers Rede hin. Der frühere Gegenkandidat Kramp-Karrenbauers im Rennen um den Parteivorsitz, Friedrich Merz, hat bereits angekündigt, auch etwas beitragen zu wollen. Es gibt auch Anträge, die inhaltlich Zündstoff bieten. So soll es einen Initiativantrag zum Umgang mit Huawei im Zusammenhang mit den 5G-Frequenzen geben. Die Bundestagsfraktion wünscht sich mehr Mitspracherecht. Ebenfalls wird es wohl einen Initiativantrag zum Grundrentenkompromiss der Großen Koalition geben, mit dem einige in der Partei nicht einverstanden sind.
Katharina Hamberger aus Berlin. Und dort bleiben wir auch, denn nicht nur in der Hauptstadt herrscht bei vielen Menschen Entsetzen. Auf dem Gelände einer Berliner Klinik wurde gestern Abend der Mediziner Fritz von Weizsäcker erstochen, ein Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Das Ganze während eines Vortrags. Am Tag danach gibt es Erkenntnisse über Hintergründe der Tat. Sebastian Engelbrecht.
Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, teilte mit, dringend tatverdächtig sei ein 57-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz. Dieser sei von der Mordkommission vernommen worden und habe sich zum Geschehen geäußert. Sein Motiv für die Tat sei eine wohl wahnbedingte allgemeine Abneigung gegen die Familie von Weizsäcker. Der Mann habe bei der Planung seiner Tat im Internet recherchiert. Dabei sei er auf die Ankündigung des Vortrags Fritz von Weizsäckers in Berlin gestoßen. Daraufhin sei er gestern mit der Bahn nach Berlin gefahren und zu der Veranstaltung in der Schlossparkklinik gegangen. Das Messer, seine Tatwaffe, habe er zuvor noch in Rheinland-Pfalz gekauft. Der Mann sei nicht vorbestraft. Nach dem Willen der Berliner Staatsanwaltschaft soll der Täter in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Das werde man im Hinblick auf eine akute psychische Erkrankung wegen Mordes und wegen versuchten Mordes beantragen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der tödliche Angriff auf den Arzt Fritz von Weizsäcker hat viele erschüttert, auch in der Politik. Regierungssprecher Steffen Seibert kondolierte im Namen von Bundeskanzlerin Merkel.
Das ist ein entsetzlicher Schlag für die Familie von Weizsäcker. Und die Anteilnahme der Bundeskanzlerin, sicher auch der Mitglieder der Bundesregierung insgesamt, gehen an die Witwe, an die ganze Familie.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drückte sein Beileid gegenüber der Mutter des Opfers, Marianne von Weizsäcker, handschriftlich aus. Einer der Cousins des Opfers, Ernst Ulrich von Weizsäcker, würdigte Fritz als wunderbaren Menschen, den er ungewöhnlich lieb gehabt habe. Fritz von Weizsäcker, Chefarzt für Innere Medizin an der Berliner Schlossparkklinik, hatte seinen Vortrag zum Thema Fettleber am Dienstag um 18 Uhr begonnen. Etwa 12 Zuhörer waren erschienen, sie hatten sich vorher angemeldet. Knapp eine Stunde nach Beginn sprang der 57-jährige Täter aus dem Auditorium auf und stach auf den Dozenten ein. Ein Polizist, der in Zivil zugehört hatte, griff ein und erlitt dabei selbst schwere Verletzungen. Mehreren Zuhörern gelang es, den Täter zu überwältigen. Notärzte des Klinikums versuchten vergeblich, von Weizsäcker wiederzubeleben. Der 59-jährige Arzt starb am Ort der Tat, an den Folgen eines Stichs im Halsbereich, wie die Staatsanwaltschaft jetzt mitteilte. Der Polizist in Zivil, der gegen den Täter eingeschritten war, ist nach Informationen von Anja Dirschke, Sprecherin der Berliner Polizei, beim Landeskriminalamt tätig.
Wie wir mittlerweile wissen, handelt es sich bei dieser zweiten Person um einen Polizeibeamten aus Berlin, 33 Jahre alt. Dieser ist inzwischen in einem anderen Krankenhaus dieser Stadt, wo er stationär aufgenommen wurde, und Lebensgefahr besteht nicht.
Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi zeigte sich bestürzt über die Nachricht vom Angriff auf von Weizsäcker und bekundete der Familie ihr Beileid. Sie verurteilte Gewalt gegen Ärzte und Pflegekräfte aufs Äußerste und dankte den Teilnehmern der Veranstaltung, die Zivilcourage gezeigt hätten.
Der 20. November 1989 war für Kinder ein historisches Datum. Damals wurde die Kinderrechtskonvention der UNO verabschiedet. Seitdem haben zum Beispiel weltweit mehr Kinder Zugang zu Bildung erhalten. Aber Kritiker sagen, dass die Förderung und der Schutz junger Menschen immer noch ungleich verteilt sind, darunter auch in Deutschland. Und das wurde auch bei einem speziellen Festakt im Schloss Bellevue mit dem Bundespräsidenten angesprochen. Birgit Schmeitzner war dabei.
Meine Damen und Herren, Bundespräsidentinnen und Bundespräsidenten.
Ein ungewohntes Bild im Schloss Bellevue. 13 Kinder und Jugendliche werden als Staatsgäste empfangen, haben sich gerade ins Gästebuch eingetragen. Der Gedanke dahinter, so können sie auf Augenhöhe mit dem Hausherrn, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, reden und mit dessen Frau Elke Büdenbender, die Schirmherrin von UNICEF Deutschland ist.
Ja, Sie, ihr seid ganz besondere Staatsgäste, denn Sie vertreten jetzt kein Land, sondern eine Generation.
Eine Generation, das wird in der anschließenden Gesprächsrunde klar, die sich oft übersehen fühlt. Nicht heute, nicht hier, aber sonst im ganz normalen Alltag. Alle Jugendlichen am Tisch engagieren sich bei UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Der 17 Jahre alte Jess aus Offenburg entschied sich vor 3 Jahren dazu. Anfangs wurde er belächelt.
Gerade am Anfang werden Jugendliche oder Kinder nicht ernst genommen, leider. Ich denke, es fehlt einfach Vertrauen, vor allem von den Erwachsenen.
Die Jugendlichen berichten von überforderten Lehrern und streng durchgeprügelten Lehrplänen. Ein Abiturient erzählt, seine Mutter beziehe Sozialleistungen und die Lehrer hätten ihm gesagt, er solle doch froh sein, wenigstens auf die Hauptschule zu kommen. Bildung sei eben oft eine Frage des Geldes, da nicken viele in der Runde. Immer wieder fällt das Wort Chancengleichheit. Eine Schülerin sagt, jedes Kind habe ein großes Potenzial. Es sei die Aufgabe der Gesellschaft, dass sich dieses Potenzial auch entfalten könne. Konkret wünschen sich die Jugendlichen mehr Ganztagesschulen, mehr Lehrer, mehr Geld für Förderprojekte. Sie sprechen davon, Missstände überwinden zu wollen und stoßen bei Elke Büdenbender auf offene Ohren.
Dass die Kinder sich gegenseitig unterrichten im Sinne von Lernen, Teamwork, Verantwortung für andere tragen, das hat mich sehr überzeugt. Und die Empathie auch. Empathie, Unterstützung durch Lehrer. Dass es Lehrer gibt, die Kinder eher entmutigen als ermutigen. Also ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass es das noch gibt.
Auch der Bundespräsident hört aufmerksam zu, hakt nach, redet viel weniger als sonst in solchen Runden üblich. Seine Botschaft an die jungen Gäste hat er dabei gleich zu Beginn deutlich gemacht.
Ich wünsche mir, dass das, was Sie an Leidenschaft mitbringen, an Zukunftsvertrauen, an Lust, sich auch einzumischen, ich wünsche mir, dass Sie damit viele anstecken, denn wir brauchen viele junge Menschen, die sich kümmern, auch kümmern um Politik.
Die Schüler haben sich vom Bundespräsidenten und seiner Frau ernst genommen gefühlt. Da sind sich Negin aus Kaiserslautern und Samira aus Meißen einig.
Vor allem haben sie uns auch das Versprechen gegeben, dass sie sich auch darum kümmern. Also, dass unsere Besorgnisse auch erhört werden und dass sie probieren, auch etwas zu verändern.
Konkrete Dinge von ihnen zu erwarten, wird jetzt vermutlich schwieriger. Aber man kann natürlich immer hoffen, dass sie die Geschichten, die wir heute erzählt haben, dass sie sich merken und weitererzählen.
Ein Bericht aus Berlin von Birgit Schmeitzner. In 3 Wochen wird in Großbritannien vorzeitig ein neues Parlament gewählt und für viele ist das auch eine Art zweites Referendum über den Brexit. Premier Boris Johnson verspricht, jetzt wirklich aus der EU auszutreten, wenn er die Mehrheit erhält. Oppositionsführer Jeremy Corbyn ist da weniger eindeutig. Das wurde gestern beim TV-Duell zwischen den beiden wieder einmal deutlich, bei dem auch Johnsons Partei in die Kritik geriet wegen einer irreführenden Online-Kampagne. Unser London-Korrespondent Friedbert Meurer sieht Johnson trotzdem im weiter voranschreitenden Wahlkampf im Vorteil. Hier sein Kommentar.
Fernsehduelle im Wahlkampf sind seit eh und je umstritten. Helmut Kohl lehnte sie immer ab, sie waren unter seiner Würde und begünstigten doch bloß den Herausforderer. Aber das Prozedere selbst ist durchaus fragwürdig. Im Spinning Room in Salford bei Manchester wurde sofort nach der Sendung rotiert. Boris Johnson hat öfter Corbyn unterbrochen als umgekehrt. Corbyn hat 9-mal eine Frage nicht beantwortet. Johnson hat mehr Redeminuten verbraucht. Umgekehrt ist Corbyns Brille laufend verrutscht. Damit alles unter Kontrolle bleibt, sind Heerscharen von Mitarbeitern damit beschäftigt, schon während der Sendung die sozialen Medien zu bombardieren. Den Vogel schossen die Konservativen ab, deren Wahlkampfzentrale kurzerhand den Hashtag Faktencheck Großbritannien kreierte. Alle Welt fragt sich, was man gegen Fake News tun kann und ob der Kreml wieder manipulieren will. Da setzt sich Johnsons PR-Truppe an die Spitze der Fake-Bewegung. Natürlich wird nach einer Stunde Diskussion, die zudem in ein enges Fragekorsett eingehegt war, kaum ein Wähler oder eine Wählerin seine Meinung ändern. Aber das Fernsehduell prägt den weiteren Diskurs in den kommenden Wochen. Und den bestimmt Boris Johnson. Corbyn ist für ein zweites Referendum, sagt aber nicht, wie er dabei abstimmen will. Er verteidigt das damit, dass das Volk entscheiden soll, nicht wir Politiker. Aber bei diesem zur Jahrhundertwahl hochgejatzten Urnengang würde man von einem Spitzenkandidaten schon gerne wissen, was er auf dem zentralen Feld denn vorhat. Natürlich versprach Boris Johnson wieder das Blaue vom Himmel. Mehr Krankenhäuser, mehr Geld für die Polizei und vor allem, dass der Handelsvertrag mit der EU, der auf den Brexit-Vertrag folgen soll, ruckzuck bis Ende nächsten Jahres abgehakt wird. Es gibt keinen Experten, der diesen Optimismus teilt. Johnsons Schwachpunkt ist seine Verlässlichkeit. Einige nennen ihn ganz einfach einen Lügner. Das Publikum hat beide Politiker ausgebuht. Johnson und Corbyn sind unbeliebt, Corbyn aber sogar ganz besonders. Das Fernsehduell hat zum Ärger der kleinen Parteien die Auseinandersetzung auf die beiden Hauptpersonen fokussiert. Boris Johnson ist der Wahlfavorit und Star der Konservativen, die eigentlich am Boden liegen müssten. Johnson liegt aber im Rennen deutlich vorn, was er auch und gerade seinem Gegenspieler verdankt. Corbyn ist mittlerweile eine Belastung für seine Partei. Nicht seine Brille, sondern sein ganzer Brexit-Kurs ist auf fatale Weise verrutscht. Und das war gestern leider nicht zu übersehen.
Ein Kommentar von Friedbert Meurer und weitere Kommentare jetzt, die von morgen früh hat Andreas Diehl zusammengestellt.
Da geht es zunächst um die NATO, die laut Frankreichs Präsident Macron hirntot ist und laut Bundesaußenminister Maas reformiert werden sollte. Es sind die Mitglieder selbst, meint die Neue Osnabrücker Zeitung, die dafür sorgen, dass das Vertrauen in das Bündnis sinkt. Denn wenn die Türkei Waffen beim einstigen Systemrivalen Russland bestellt, Deutschland hinsichtlich der Verteidigungsfähigkeit hinterherhinkt und die USA das ganze Gebilde in Frage stellen, fördert das nicht eben den Gemeinsinn. Der Reutlinger Generalanzeiger findet, der französische Präsident hat mit seiner Kritik an der NATO nicht Unrecht. Die NATO scheint, zumindest politisch, zweigeteilt. Auf der einen Seite des Atlantiks die Europäer, auf der anderen die USA. Macron will das westliche Verteidigungsbündnis nicht abschaffen, er will es aufrütteln. Der Kölner Stadtanzeiger stellt folgende Diagnose. Das Problem der NATO sind jene Staats- und Regierungschefs, die sich nicht um die Regeln scheren. Hätte US-Präsident Trump etwas für das Verteidigungsbündnis übrig, dann hätte er nicht im Alleingang die US-Soldaten aus Nordsyrien abgezogen. Und wäre der türkische Präsident Erdogan an einem Erfolg der NATO interessiert, wäre er nicht in den Norden Syriens eingefallen. Es sind diese Männer, die die NATO in ihre schwerste Sinnkrise seit Gründung vor 70 Jahren gestürzt haben. Die vielbeschworene neue europäische Verteidigungsunion gibt es noch nicht, heißt es in der Badischen Zeitung aus Freiburg. Bis es aber soweit ist, sollte man nicht ohne Not ein offensichtlich schwächelndes Bündnis für tot erklären. Schließlich ist es nicht ausgeschlossen, dass der unberechenbar agierende US-Präsident bei der Wahl sein Amt verliert. Und die Osteuropäer, vor allem die baltischen Staaten, klammern sich an die Hoffnung, dass in den vier Buchstaben noch genug Drohpotenzial steckt, um ihnen Russland vom Leibe zu halten. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich mit dem CDU-Parteitag, der am Freitag beginnt. Er wird keine Demonstration der Stärke werden. Es wird lediglich darum gehen, sich keine neue Blöße zu geben. Friedrich, ich will endlich auch was werden. Merz hat einen Auftritt angekündigt und Anträge wie die zur Frauenquote oder zur Kanzlerkandidatenurwahl bergen politischen Sprengstoff. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird drei Kreuze machen, wenn sie den Leipziger Parteitag heil überstanden hat und wieder zu Hause in Püttlingen ist. Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg bemerkt, wenn kein Wunder geschieht, dann hat die CDU den Weg der SPD vor sich. Eine ausgelaugte und ermüdete Partei sucht nach Hoffnung durch neues Führungspersonal. Wer sich erinnert, wie begeistert Annegret Kramp-Karrenbauer vor knapp 2 Jahren als neue Generalsekretärin gefeiert wurde, der ahnt, dass es nicht nur an der Vorsitzenden liegt, wenn der Laden nicht richtig läuft.
Andreas Diehl aus unserer Nachrichtenredaktion mit der Presseschau. Wie immer am Ende unseres Journals vor Mitternacht. Am Mikrofon war Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.